Man hat die Phase, wo man ganz rational schafft und funktioniert und seine normalen Tätigkeiten nachgeht. Und es gibt Phasen, wo, einem wirklich, wo man sprachlos vor dem Bildschirm hockt und die Berichte liest und eigentlich am liebsten will brüllen. Und manchmal macht es mich auch sehr, sehr wütend, weil es ist eine menschgemachte und eine gewollte Situation. Wir dürfen da niemanden verschonen. Die Konfliktpartei, die könnte morgen das Ganze beenden. Es steht so viel Nahrung und Hilfsgüter bereit an der Grenze. Es ist eine Frage vom Willen.
Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen im Stammtisch. Mit mir im Studio ist heute Adrian Förster, Geschäftsführer von der Kinderrechtsorganisation Save the Children. Hoi, Adrian.
Hoi, Evelyn. Ich freue mich, dass ich da sein darf und ein bisschen austauschen
könnt. Ich freue mich doppelt, weil wir kennen uns von früher. Wir haben einmal zusammen geschafft an anderen Arbeitsplätzen, als wir jetzt haben. Ich bin Evelyn Baumberger, bin Co-Leiterin vom RefLab. Wir wollen heute über Gaza reden und ich habe dich eingeladen, weil ich gesehen habe, dass deine Organisation Save the Children dort auch Projekt hat und weil ich jemanden gesucht habe, der einerseits aus erster Hand Infos hat und andererseits und ich eigentlich darüber reden kann, was macht das alles mit einem. Mit einem als unbeteiligte Person, die auf Instagram ist, aber auch mit einem als Mensch, der eigentlich gerne möchte helfen. Vielleicht kannst du zum Einstieg ein bisschen erzählen, was gehört dir von Gaza?
Ja, danke vielmals für die Frage. Es ist interessant, dass sich die Tonalität sehr verändert hat von unseren Mitarbeitenden. Es wird immer stiller in Gaza, weil die Leute Hunger leiden. Wir haben von Save the Children 160 Mitarbeiter, die noch im Gazastreifen selber tätig sind. Und die sind natürlich selber auch betroffen, weil vieles ja Leute sind, die aus dieser Gesellschaft rauskommen.
Also es sind PalästinenserInnen wie bei anderen Hilfsorganisationen
genau.
Auch.
Und die selber müssen anstehen für Lebensmittel, die selber unter Beschuss kommen, die selber Familienangehörige verlieren. Und sie erzählen uns, dass in den Kliniken, die wir haben etwa zwei Gesundheitszentren für mangelernährte Kinder, dass es immer stiller wird. Weil die Kinder so hungrig sind, dass sie gar keine Kraft mehr haben, um irgendwie noch etwas zu machen.
Und das ist das, wo auch also in Gesundheitszentren, das sind ja ein Stück weit medizinische Einrichtungen, ist das auch repräsentativ für das, wie du es hörst, wie es den Leuten geht, die nicht dort vor Ort sind, die irgendwo in Flüchtlingslager sind oder wo, ja.
Im Gaza meinst du? Ja, ich denke, das kann man schon als Gradmesser nehmen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es anderswo anders ist, was wir hören auch von Partner-NGOs, dass eigentlich wir ja näher dran sind an einer eigentlichen Hungerkatastrophe der höchsten Stufe. Und ja, das sind die Symptome, wo man dann sieht, dass die Leute einfach die Energie ihnen ausgeht und die Lebenskraft. Und es ist wirklich, zum Teil macht einem sehr betroffen, zu hören, dass zum Beispiel Kinder sagen, sie wünschen sich eigentlich, sie wären tot. Wir haben so kinderfreundliche Räume, wo man sie begleitet, wo man zum Teil auch Kinder, die irgendwo sagen wir, verloren gegangen sind, ihre Eltern verloren haben, wo man die mal einfach empfangen und dann weiter referenzieren an andere Hilfswerke, die die Familienzusammenführungen versuchen. Und wir reden mit ihnen dort über ihre Wünsche, was sie sich vorstellen. Und früher waren das so Wünsche wie, ich will gerne in die Schule gehen, ich will gerne können spielen mit meinen Kollegen und so. Und es kommt immer mehr der Wunsch von den Kindern selber, dass sie eigentlich lieber im Himmel wären.
Dass es auch fertig ist. Jetzt kommt bei mir die Frage auf, ich komme so mit über die Hilfsorganisationen, viel Hilfe ist eingestellt, es kommt kein Material mehr dorthin, es wird blockiert. Könnt ihr unter diesen Umständen noch arbeiten? Also es erstaunt mich jetzt, dass du sagst, die Projekte laufen noch.
Nein, die laufen natürlich, es ist komplett improvisiert, oder? Und die Leute, wie alle anderen Palästinenser auch, man hatte keinen Zugang mehr. Früher hat man Lieferketten gehabt, oder? Und das Material, das fehlt, die Leute sind noch dort, sie probieren wie alle anderen auch, dass irgendwo Herz bekommen, hilft einander aus, wo man kann. Eben auch nur schon der Zugang zu Lebensmitteln etc., zu Babynahrung ist ein grosses Thema, zu Gesundheitsmaterial. Das ist äußerst schwierig und die Leute sind noch dort und die arbeiten noch, aber es ist sehr prekär, weil man eigentlich viel, viel mehr Nachfrage hat, als man überhaupt kann leisten kann.
Was macht das mit dir als Geschäftsführer von so einer Organisation, wo ja eigentlich deine Haupttätigkeit ist, Hilfe zu ermöglichen? Und jetzt ist das verunmöglicht. Was macht das mit euch als, ja, in dieser Branche?
Ja, es gibt verschiedene Momente, man hat verschiedene Phasen. Oder man hat die Phase, wo man ganz rational schafft und funktioniert und seine normalen Tätigkeiten angeht. Und es gibt Phasen, wo einem wirklich, wo man sprachlos vor dem Bildschirm hockt und die Berichte liest und eigentlich am liebsten will brüllen, weil es einem traurig macht. Und manchmal macht es mich auch sehr, sehr wütend, weil es ist ein Mensch gemacht und eine gewollte Situation. Wir dürfen da niemanden verschonen, die Konfliktpartei, die könnten morgen das Ganze beenden. Es steht so viel Nahrung und Hilfsgüter bereit an der Grenze. Es ist eine Frage vom Willen. Und es sind einfach zwei Parteien, die äußerst stur sind und auf ihre Machtposition erhalten wollen. Und darum, aufgrund von dem Egoismus eigentlich, andere Leute derart leiden. Und das macht mich einfach sehr verrückt, weil ich immer denke, hey, wie weit sind wir Menschen gekommen?
Man ist auch so ausgeliefert, oder? Weil die Situation ändert täglich. Liest man irgendwie, die Konfliktparteien das entschieden. Letzte Woche hat man gehört, es sind wieder Hilfslieferungen teilweise in Gaza-Streifen gekommen. Wir nehmen die Podcast-Folge am 7. August auf. Das heisst, ein bisschen bevor sie ausgestrahlt wird. Vielleicht ist die Situation dort auch nochmal neue Facetten bekommen. Nimmst du das, schaust du die mediale Berichterstattung noch an oder beziehst du deine Infos vor allem aus erster Hand?
Also ich lese sehr viel in den Medien, weil in den Qualitätsmedien man doch ein recht gutes Bild bekommt von dem, was passiert, was läuft. Natürlich haben wir auch noch unsere internen Berichte, die dann vielleicht wirklich mehr projektspezifisch sind und situationsspezifisch. Also haben wir beides. Ja, die Situation ändert sich einerseits. Andererseits muss man sagen, man hat das Gefühl, es ist ein Gängeln. Man macht Hoffnung auf einen Friedensdialog, man macht Hoffnung auf einen Waffenstillstand, man macht Hoffnung für eine Geiselauslieferung. Es ist ein Spiel, das gespielt wird auf dem Rücken der Zivilbevölkerung.
Ich habe ein bisschen eine andere Sicht, weil ich vor allem eben Medienkonsumentin bin. Ich bin auf Social Media und das ist... Wir und uns, wir haben das auch im RefLab-Team ein bisschen besprochen, wie geht es uns mit dem, man kommt auf Instagram so viele Posts mit über, wo einerseits das Leid von der eben Zivilbevölkerung zeigt, Bilder von Leuten, die anstehen für Essen, wo verletzt werden, teilweise sogar beim Anstehen für Essen oder beim Kampf um Essen, dann sind die Bilder mit den eben ausgehungerten kleinen Kindern, wo es auch Kontroversen gibt, sind die richtig kontextualisiert worden, und immer verbunden auch, und dann auf der anderen Seite möchte ich auch noch reinbringen, ist jetzt diese Woche, sind Videos gekommen von zwei Geiseln, wo wir gesehen haben, wie sie Hunger leiden und ihr eigenes Grab schaufeln im Prinzip. Und die, von egal welcher Seite das kommt, das ist immer verbunden mit dem Aufruf, mach etwas. Und damit auch mit der Suggestion, du kannst eigentlich etwas machen. Und wenn du nicht mindestens den Post teilst, dann behinderst eigentlich, oder dann trägst du eigentlich dazu bei, das Grab zu schaufeln für die Leute. Kommst du das auch ein bisschen mit über?
Ja, klar. Und eben, man sieht es dann am Schluss, wird ja sogar der Konsument noch unter Umständen manipuliert. Nämlich, dass du vielleicht eine Information weitergibst, die so gar nicht stimmt oder die gestellt ist, oder? Und das ist ja eine von der grossen Schwierigkeiten. Einerseits haben wir all die Bilder, die Informationen aus erster Hand. Jeder kann ein Reporter sein, wenn man so will, auch im Gaza, oder? Und die Bilder teilen. Und das hat etwas Wunderbares, weil man wirklich so real life kann von Leuten vor Ort Bilder rüberkommen, sich auch herausfordern lassen von den Bildern. Ich denke, es darf auch betroffen machen, das finde ich auch gut grundsätzlich. Andererseits ist natürlich ein Wahnsinnspotenzial da von diesen beiden Parteien und wir wissen ja, die schlafen nicht, die machen das bewusst, die haben beide eine Kommunikationsabteilung und einen Geheimdienst wahrscheinlich, wo da sehr gezielt Informationen streut und irgendein Ersthandbericht, ein verwackeltes Handyvideo eben von einer Geisel, das ist vielleicht, ja, man weiß das gar nicht, man kann es gar nicht verifizieren, wie wahr das ist oder nicht. Und das ist halt so ein bisschen die Unmittelbarkeit, aber auch die Gefahr von den schnellen Medien, die so um die Welt herumgehen, oder?
Und auch von den Fakes, die unterdessen möglich sind. Also ich mag mich erinnern, vor einem Jahr ist der Instagram-Post «All Eyes on Rafa» medial gegangen, wo so eine Zeltstadt das Wort «Rafa» geschrieben hat und hinter dran Berge. Und man hat gewusst, es sieht gar nicht so dort aus. Das ist ja noch einfach, aber nachher kommen eben Bilder wie das von dem ausgehungerten Baby, wo man sich zuerst gefragt hat, ist es KI generiert? Nachher hat es geheißen, okay, es ist nicht korrekt kontextualisiert. Was kann man denn überhaupt noch glauben?
Ich denke eben, es ist wichtig in dem Sinn, dass man neben dem vielleicht, dass man soziale Medien konsumiert, also ich habe eben zum Teil auch gewisse die schnelllebigen Medien bei mir abgestellt, weil es einfach nur ein schlechtes Gefühl hinterlassen hat, das Gefühl von Leere und von Hilflosigkeit.
Was heisst die schnelllebigen? Also weißt du, heute also, Online-Zeitungen haben auch stündlich neue News.
Ja, aber was haltest du für? Machen, das sekündlich.
Okay.
Also, so Instagram oder Snapchat, TikTok, darum einfach ist wahnsinnig, man scrollt das durch, man hat ja auch eine Aufmerksamkeitsspanne, die sehr kurz ist und man weiß am Schluss ja gar nicht mehr, was man alles gesehen hat. Irgendwas bleibt einfach bei mir ein Gefühl zurück. Und ich habe schon angefangen, wirklich mehr auch verschiedene Medien zu konsumieren, wo ich weiss, die haben auch ihre, da fließt auch eine Meinung ein, da aber ist doch eine gewisse journalistische Recherche dahinter. Und manchmal hilft es auch wahnsinnig, wenn man schon Internet-Research macht, ein bisschen zu einem Thema, also ein Bild sieht, man ganz geschwind die Frage eingibt und sagt, du, ist das ein echtes Bild oder nicht? Es ist spannend, wie schnell zum Teil auch aufdeckt wird, was wirklich dahinter ist, hinter einer Information.
Also nicht bei ChatGPT, sondern bei einer Suchmaschine und dann kommt man auf einen Artikel, wo das jemand schon recherchiert hat und ganz einen Fact-Check genau gemacht
ja,
hat, meinst
ich
du?
Denke, dass, es kann auch ChatGPT sein, wenn er die Quellen angibt, natürlich, oder, aber man muss wahnsinnig aufpassen. Also, ja, das ist schon schwierig. Für uns ist es natürlich sehr gut, dass wir selber Leute vor Ort haben. Wir können natürlich immer auch diese Quellen anzapfen.
Jetzt eben der Aufruf, du kannst etwas machen, halte ich manchmal für ein bisschen trügerisch, weil eben dann hört man, es kommen gar keine Hilfslieferungen vor Ort an. Warum? Normalerweise ist das so, dass wenn ich sehe, oh, da ist eine Hungerkrise, da gibt es dann immer Spendenaufrufe, da kann man spenden und dann weiss man, da kommen die Lebensmittel dort her. Mhm. Das ist jetzt da nicht der Fall. Was denkst du, können Leute, die das betroffen macht, was sie dort sehen, was kann man überhaupt machen?
Also ich denke, neben dem ganzen, ich sage mal, Material und Personal, das in den Gazastreifen klar wird, wird wirklich sehr viel gemacht für die Leute, eben von dem, durch das Personal, das noch dort ist. Aber auch außerhalb generell in dem Kontext wird geschaffen bei Geflüchteten, dass die Krise jetzt overfunded ist, dass viel Geld da ist, um die aktuelle Hilfsmöglichkeiten, denke ich, ist sowieso nicht der Fall. Also es ist sowieso eine Krise, wo vielleicht auch schwieriger ist für die Leute zu spenden, weil sie sagen, ja, das sind ja die Menschen, die das machen und man kann ja nichts machen, es ändert nichts. Doch, wir können etwas ändern. Und wenn es halt nur für die Kinder ist, wo wir können helfen, oder? Das machen wir einen Unterschied.
Also das heisst, dass wenn wir zu Geld spenden, die Leute könnten noch bezahlt werden, zum Beispiel.
Genau. Zum Beispiel die Löhne von den Mitarbeitern.
Das funktioniert noch.
Wir machen zum Beispiel auch Bargelddistribution. Das kann man heutzutage natürlich über das Handy sehr gut machen, dass die Leute vor Ort im Gazastreifen Lebensmittel kaufen können. Die sind sehr teuer geworden. Und das geht relativ ohne Material, oder? Also da gibt es durchaus noch ganz viele Sachen, die gemacht werden können. Das andere ist, angenommen, wir würden jetzt tatsächlich auf zu viel Geld oben sitzen, im Moment gerade, wo wir nicht umsetzen können wegen dieser Blockade. Ich meine, Gaza wird das noch Jahrzehnte beschäftigt. Das wird nicht einfach so schnell weg sein, die Hilfe. Wenn man sieht, das Ausmaß von der Zerstörung, das ist ja nicht einfach ihre Häuser, sondern einfach auch ihre Einkommen und ihre Lebensgrundlage, die weg ist. Das wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen und Hilfe benötigen. Es ist eben nicht so, dass wenn man jetzt spendet, dass das Geld dann einfach nichts kann machen. Es ist vielleicht nicht gerade einfach sofort. Aber ja, wir sind froh über Spenden. Das ist das eine. Das andere ist, wir finden es auch gut, wenn man sich engagiert politisch. Das kann sein, indem man Leserbrief schreibt, indem man einmal einen Parlamentarier, den man kennt, kontaktiert. Das haben wir zum Teil auch gemacht. Also, dem angerufen und gesagt, du, was machen die aus der politischen Kommission? Lassen die das einfach so durchgehen? Wird unsere Regierung nicht auch aktiv? Fakt ist schon, dass ein Gefühl von Ohnmacht jetzt entsteht. In dem Fall, jetzt in dem konkreten Fall, ist so ein durch die ganze Welt brüllt Israel an, hört auf und sie machen gleich weiter. Und ja, dass jetzt da der Einzelne sagt, du, da kann ich jetzt auch nichts mehr beitragen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ja, im Moment verfolgt Israel seine eigene Agenda und es ist schwierig zu stoppen.
Das, was du zuerst gesagt hast, das finde ich hilfreich, dass man immer noch spenden kann. Das ist etwas, was mich weniger hilflos macht, wenn ich merke, da sind Leute, die ganz direkt etwas machen können. Jetzt ist es ja sehr einfach, einen Post auf Instagram zu teilen und es kostet nichts, Empörung in die eigene Instagram-Story zu tun. Was ist so die Erfahrung? Weißt, du bist jetzt seit 5 Jahren bei Save the Children, du hast vorher bei anderen NPOs gearbeitet. Ist das etwas, was die Leute tatsächlich noch machen? Vor allem so die Leute, so die Instagram und die jüngere Generation, wird da überhaupt noch gespendet? Oder denkt man, ich habe ja jetzt den Post geteilt, meine Aufgabe ist erledigt.
Nein, also wir sehen Online-Spenden grundsätzlich, das funktioniert und das ist immer mehr am Kommen. Das ist eine andere Art, ja, in dem Sinne, als wir bisher gewöhnt gewesen sind. Aber das ist durchaus etwas, wo man sehr viel Solidarität erlebt, wo Leute auch spenden. Also das ist eine gute Möglichkeit. Und wie soll ich sagen, es gibt ja Empörungsbilder, die man teilen kann oder Bilder, wo man nicht sicher sind, von wo sie kommen. Es gibt ja aber auch sehr viel seriöse Informationen in all dem, in der Informationsflut innen aus Quellen, wo man weiss, das sind eben zum Beispiel Hilfswerke, die vor Ort sind. Und da kann man natürlich auch, wenn man solche Sachen unterstützt und teilt, kann man da damit auch Informationen, die eine gewisse Verifikation hinter sich hat, kann man weitergeben und andere Leute dafür aufmerksam machen.
Du hast mir im Vorgespräch kurz erzählt, dass du demnächst in Südsudan mal gehst. Du hast erzählt von Afghanistan, wo du gsi bist. Das sind auch Krisengebiete. Da gibt es auch menschliche Not, Hunger. Lässt sich das irgendwie in ein Verhältnis bringen, was dort passiert, was schon jahrelang an ganz vielen Orten der Welt passiert. Hungerkrisen, die es immer gegeben hat. Und jetzt das, wo medial so präsent ist von Gaza?
Wenn man jetzt Afghanistan und Südsudan anschaut, ich sage, dort ist ein Teil von der Not, die da ist, ist auch menschgemacht. Wir haben auch Konflikte, oder? In Afghanistan und in Südsudan sind das Konflikte, also Bürgerkrieg. Andererseits kommt dort zum Teil dann noch, und das ist das brutale noch, Defekt vom Klimawandel obendrauf, dass in Afghanistan hat es ganz lang kein Regenfall gehabt und natürlich eine Missernte oder andere. Und das kommt dann noch wie obendrauf. Sonst am Schluss, wenn man die menschlichen Konflikte anschaut, das ist am Schluss immer das Gleiche, dass Menschen einfach Macht wollen haben, dass es geht um Ressourcen, es geht um Ideal, wo sie wollen verwirklichen, wo einfach am Schluss gegen die Interessen laufen der eigentlichen Bevölkerung. Das ist jetzt in all diesen drei Konflikten gemeinsam. Das sind keine Demokratien, sind keine demokratisch gewählte Regierungen. Und die verfolgen einfach eine Agenda, wo so eine zum Teil, ja, ist ein bisschen böse, wenn ich es sage, ziemlich egal ist, wie es den Leuten eigentlich geht. Und das finde ich sehr traurig.
Jetzt arbeitest du schon recht lang in diesem Bereich. Kannst du etwas sagen, wie sich das für dich entwickelt hat? Weißt du, wie... was sind so Stationen gewesen von deinem Weg, vielleicht in der Auseinandersetzung mit dem, was du gelernt hast, auch mit so einem belastenden Kontext umzugehen, jeden Tag?
Ich glaube, eine sehr prägende Station war die 10 Jahre, als ich in Westafrika gelebt habe. Weil man einfach sieht, man kann gewisse Sachen machen. Wir haben dort Entwicklungsprojekte gemacht, Brunnenbau, eine Schule gebaut und lästige Sachen gemacht, aber natürlich niemals annähernd alle Probleme gelöst, die so ein Land hat, oder? Aber dort, wo wir Möglichkeiten gehabt haben und den Einfluss haben wir genutzt, den wir gehabt haben, zum etwas bewirken, das hat für die Leute etwas bewirkt, da gehen jetzt so und so viele 100 Leute oder Kinder gehen in die Schule zum Beispiel oder haben Trinkwasser, für die Leute haben wir einen Unterschied gemacht und das macht auch sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich zu wissen, hey, ich habe mit meinem Leben dort für die Leute einen signifikanten Unterschied gemacht. Natürlich, wenn man das auf globaler Ebene anschaut, ist es ein Tropfen von heißen Stein, oder? Das ist ja so. Und das ist halt jetzt auch im jetzigen Job so. Ein Stück, wir sind ein grosses Hilfswerk, wir sind weltweit tätig. Und gleich, wir sind nur eins von ganz vielen Möglichkeiten, wie sich die Welt kann zum Besten verändern kann. Wir machen uns das Möglichste. Wir gehen da unsere Grenzen sogar, wie wir jetzt auch sehen in diesen Krisensituationen. Aber wir werden die Probleme nicht alleine lösen. Und das muss man wie anerkennen und mit dem können umgehen. Und manchmal ist das einfacher, manchmal ist das schwieriger.
Also so ein Mix zwischen wirklich etwas können machen, teilweise auch handfest, jetzt du eben mit dieser Zeit in Westafrika, und auch können anerkennen, dass man die Welt nicht wird können völlig auf den Kopf stellen und in ein Paradies verwandeln.
Ja, ja. Also ich denke irgendwo, das muss man sehen, wie klar, wenn alle Menschen würden anders handeln, dann wäre die Welt eine andere, oder? Wir haben einen gewissen Einfluss, den wollen wir wahrnehmen, auch auf globaler Ebene. Wir sind eine grosse Organisation, wir nehmen Einfluss auf Regierungen. Aber es braucht mehr als nur uns, um das zu erreichen. Oder? Das muss man einfach anerkennen, auch von der Schweiz aus, was wir machen. Die Projekte sind gut, die laufen, die verändern etwas. Aber daneben hat es noch mal so viele Leute, wo man die Bedürfnisse nicht abdecken können. Das ist so.
Und wenn ein Konflikt fertig ist, oder nicht mehr so in den Medien ist, euch ein Projekt vielleicht beendet wird, dann kommt das Nächste, oder?
Das ist ja so. Und das ist manchmal auch, haben wir jetzt auch gemerkt in der Diskussion neulich, ob es so recht zermürbend ist. Also in den letzten 10, 15 Jahren hat man überall das Gefühl, es sind noch mehr Konflikte aufgegangen, die nicht zum Abschluss kommen. Also wir haben noch Jemen, wir haben noch Sudan, wir haben noch Syrien, Ukraine. Das sind alles neue Konflikte, die Hilfe fordern, wo wir überall tätig sind, auch als Organisation. Aber wann kommt mal einer zum Abschluss, wo man kann sagen, jetzt können wir gehen.
Jetzt kannst du hast du das schon mal erlebt?
Ich muss gerade überlegen. Nein, ich komme jetzt gerade keinen in den Sinn, wo man jetzt so sagen kann, das ist jetzt gut. Also, ja.
Mehr jetzt vor einem halben Jahr, wo der Donald Trump Präsident geworden ist und die Kürzungen gemacht hat, hat euch das auch betroffen? Also, dass man dann zwungenermassen vielleicht muss sagen, wir haben nicht mehr die Ressourcen, um alle Projekte zu stemmen?
Das ist auf unserer internationalen Ebene ist das so gewesen, dass wir wirklich haben müssen, das Projekt einstellen. Eben das ist das Projekt aus dem Südsudan, wo wir jetzt besuche. Das ist eins von denen, die nicht mehr finanziert werden können, wo wir jetzt in der Schweiz Geld können finden können, um das weiterzuführen. Also das ist wirklich intern auch ein Repriorisieren von dem Projekt, weil das sind wirklich sogenannte Life-Saving-Projects, oder? Also wirklich, das hat es schon betroffen. Wir mussten viele Mitarbeiter entlassen. Das ist immer Projektkosten, heisst auch immer Mitarbeiter. Und das ist
vor allem vor Ort?
Selbstverständlich, nicht nur vor Ort, auch auf globaler Ebene, also auch im globalen Norden hat man recht viele Leute entlassen. Genau, das ist eine Realität und ja, ob das wirklich dann das Geld besser in Waffen investiert ist, um unseren Planeten zum Guten zu verändern.
Das würden wir jetzt hier an dieser Stelle sehr fest in Frage stellen.
Nein, ganz sicher nicht. Oder? Also, das ist ja das, was im Moment passiert, auch in Europa, oder? Dass man Entwicklungsbudgets kürzt und Verteidigungsetats aufbaut. Ich kann den Reflex verstehen, können wir alle nachvollziehen. Die Frage ist, wie man so etwas macht und die Frage ist wirklich, ob das langfristig dann wirklich unsere Probleme als Menschheit löst.
Hast du denn das Gefühl, da gibt es jetzt auf schweizerischer Ebene, wo man ja auch von so Kürzungen gehört, kann sich da der Wind wieder ändern?
Es ist vielleicht, ja, ich denke schon, dass wir uns wirklich überlegen, was wir langfristig erreichen wollen. Und ich meine, wenn ich sehe, dass heutzutage noch Regierungen Waffen in Konfliktgebiete schicken, auch Waffen an Israel schicken, ich glaube, das ist ein Punkt, wo man anfangen müsste, das Bewusstsein, dass das Handeln auf politischer Ebene eben sehr wichtig ist. Und ich denke, das haben wir am Schluss in der Hand. Ich denke, es war noch nie so wichtig wie heute, dass wir abstimmen und dass wir uns überlegen, wen wir wählen, mit welcher Zielsetzung. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, wie wir es vorher hatten, vom wie kann ich handeln, wie kann ich etwas bewirken, gehen an die Urne und schauen genau an, wie wir wählen. Oder? Weil Politik matters, das sehen wir jetzt extrem. Und wenn wir Leute an der Spitze haben, die andere Absichten haben, dann, ja, dann kommt es so raus, wie es jetzt ist.
Verstehst du aber auch so den Impuls, den Leute haben, dass man sagt, jetzt müssen wir unsere Landesverteidigung stärken, weil die Welt wird kriegerischer, wir müssen uns da verteidigen. Das ist ja das, was man viel dann hört.
Ja, ich kann das verstehen. Und wenn man in die Geschichte schaut, von Europa auch, ich meine, wir haben die 70 Jahre Frieden, die wir hatten, seit dem Zweiten Weltkrieg, das war im Inneren die Ausnahme gewesen als die Regel. Und wenn man die Geschichte das ganze anschaut von Europa, sind da immer wieder Konflikte in dem Sinn, dass man denkt, man könnte ohne Armee auskommen, ist wahrscheinlich naiv oder utopisch, obwohl ich mir von Herzen würde wünschen, dass man das nicht mehr bräuchte, weil das ist so, Krieg ist so etwas unnötig und so etwas Teures, wo ich dann denke, hey, was man mit dem Geld alles könnte machen, was man jetzt gerade im letzten Jahr verschossen hat, da könnte man unsere ganzen Energieprobleme könnte man damit wahrscheinlich lösen und ganz vielen Menschen ein besseres Leben ermöglichen und so, ja, verballern wir es einfach und zerstören noch mehr Substanz, oder?
Verlierst du da nie den Mut? Bist nie frustriert und sagst, ja, ich gehe jetzt in die Privatwirtschaft und führe irgendwie ein KMU, das irgendetwas herstellt?
Das könnte ich nicht. Ich glaube, es ist eben genau das, dass ich weiss, also mein Job hat auch schöne Seiten und schwierige Seiten wie deinen auch, oder? Wir haben so einen davon gehabt, wo man morgen aufsteht und denkt, oh, jetzt habe ich eine schwierige Sitzung oder ein schwieriges Thema, das ich muss angehen. Aber ich weiss immer, warum ich es mache. Ich bin nie in Zweifel gekommen, wo mein Job braucht. Wenn ich jetzt etwas anderes möchte, wo ich jetzt Staubsaugervertrieb oder irgendein anderes Produkt, wo die Menschheit nie braucht, dann hätte ich viel mehr Zweifel. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig zu wissen, hey, ich stehe auf und mache etwas, wo etwas verändert. Auch wenn ich es gerade nicht gesehen habe, wenn ich nach einem Tag Sitzungen nicht direkt gesehen habe, jetzt habe ich da Kinder geholfen, aber ich weiss, im Kopf weiss ich, hey, das ist langfristig, sind das alles immer, hat das immer Auswirkungen in unsere Projekte.
Wir sind ja da, glaube ich, beide auch privilegiert, dass wir einen Job machen können, der uns Freude macht und wo wir eben auch einen Sinn drinnen sehen. Das geht ja auch nicht allen Leuten so und vielleicht auch nicht allen, die zuhören, dass sie sich so einen, vielleicht sind die einen in einer Staubsaugerfirma oder so. Das ist auch übrigens wichtig, dass ich tue gerne meine Wohnung staubsauge. Ich habe gerne eine saubere Wohnung, das ist für mich auch sinnhaft. Aber vielleicht einfach ein bisschen zum Entschluss des Gesprächs, von dem Gespräch kommen. Du hast ganz viele verschiedene Sachen gesagt, die dir selber helfen, um mit so Konflikten umzugehen, um mit schlimmen Nachrichten umzugehen. Wie wird man resilient? Wie kann man die Hoffnung behalten und den Mut, wenn man jetzt, also wir haben gesagt, was man machen kann. Es haben nicht alle das Privileg, das auch beruflich zu machen. Was hättest du da wie ein paar Takeaways am Schluss für die Leute, die zuhören, die hoffnungsvoll sind?
Ich glaube, die Resilienz, das ist auch etwas, was man übt. Also ich habe das festgestellt, dass man zwischen dem, was man im Beruf manchmal sieht, am Bürotisch, wenn man irgendwelche Berichte liest, werden wirklich erschüttert. Ich habe neulich wieder so Berichte auf den Tisch gekommen, die mich wahnsinnig durchgeschüttelt haben, die ich nicht mehr fertig lesen konnte. Und dann musste ich sagen, hey, ich vertrage es gar nicht. Und ich habe wie gelernt, ich gehe zum Büro aus und lasse die Sachen dort. Und switche in ein Privatleben, gehe nach Hause, zur Familie. Und ich glaube, dass am Anfang ist es schwieriger und man lernt das mit der Zeit. Und ich kann jetzt sagen, es ist gut oder schlecht, man kann das kritisieren als abgerührt werden. Aber ein Stück weit lernt man das Switchen zwischen jetzt bin ich im beruflichen Kontext und jetzt bin ich im privaten. Und ein Stück weit wie abzuschalten, das auszublenden als Selbstschutz auch. Und dann selbstverständlich, gleich gibt es manchmal auch am Abend, dass man einholt und man mit jemandem darüber reden oder ja, dem nachtrauern, das ist auch okay, oder? Aber es ist etwas, wo man einen leeren Umgang damit finden muss, mit den Nachrichten und dieser Ohnmacht, die jetzt auch da ist, ja.
Also abgebrochen auf Leute, die vielleicht gerade am Abend auf Social Media sind, Nachrichten hören, dass sie ihr Privatleben machen, dass man sich auch Zeit sucht, wo man sagt, stopp, jetzt ist fertig. Jetzt lege ich das Handy auf die Seite, schalte die Nachrichten ab, vielleicht übers Wochenende nachrichtenfreie Zone machen. Also du empfiehlst, das gut zu trennen.
Ich denke, das ist wichtig. Was mir zum Beispiel auch hilft, ist immer einfach mit Dankbarkeit auf das zu schauen, was ich habe. Also weißt, in der Schweiz, wir sind derart privilegiert, wir wohnen in einem totalen Paradies und wenn wir manchmal über die SBB motzen, dann über unseren Bundesrat. Ich meine, wir sehen, was in anderen Orten in der Welt abgeht, wir können wir so dankbar sein auf die Privilegien und auch unseren Fokus auf das legen, nicht nur auf das, was schlecht läuft in der Welt, sondern auch auf das, was gut läuft, wo wir das Privileg haben, drin zu sein. Aber ja, eine Nachrichtenpause durchaus oder mit jemandem mal darüber reden oder das auch, wo man das auch einordnen kann miteinander, wie man mit dem umgeht, finde ich gut. Es gibt auch Leute, die meditieren oder Sport machen oder etwas. Ich glaube, es ist schon noch wichtig, dass man das zwischendurch auch einfach einen Cut macht in irgendeiner Form.
Und darüber reden ist ja, ich wollte jetzt nicht ein neues Fass auftun, aber das ist ja auch schwierig geworden. Das hat man schon bei der Ukraine gemerkt, bei dem Angriffskrieg von Russland. Reden wir jetzt darüber, das war vorher schon mit der Pandemie, Sachen, die einen belastet. Man kann auf einer sachlichen Ebene nicht mit vielen darüber reden, über gewisse Sachen, aber dass man sagt, wie es einem geht damit vielleicht, oder? Dass man einander empathisch zulässt, dass man auf einer Gefühlsebene kann sagen, was das mit einem macht, ohne dass man muss sagen, wer hat jetzt recht und wer nicht.
Ja, das heißt, ich denke jetzt gerade in dem Gaza-Krieg, ist es unterdessen einfacher geworden. Am Anfang ist es unglaublich schwierig, auch für uns, egal was man gesagt hat, das hat einen Shitstorm gegeben, oder? Unterdessen ist das, was Israel macht, am Anfang hat man noch juristisch könnte man heutzutage sagen, Notwehr, und jetzt ist aber derart ein Exzess von dieser Notwehr, wie sie vorgehen in Gaza, wo man sagt, das kann man nicht mehr rechtfertigen, und in dem Sinn ist es einfacher, um darüber zu reden, dass es einfach muss aufhören muss und dass es nicht mehr richtig ist, so. Aber ich denke, ja, mit jemandem finden, um über einfach das, was man emotional mit einem darüber macht, das kann man ja unabhängig von jeder politischen Position machen. Und da sind wir Menschen ja auch alle gleich am Schluss. Ich glaube, niemand will, dass die Menschen so leiden und jeder macht das in irgendeiner Form betroffen und will, dass es aufhört.
Merci vielmals. Mir hat es gut getan, mit dir zu reden. Und mal können so Fragen stellen direkt und auch schauen, wie behaltet jemand, der Tag für Tag in dieser Branche arbeitet, seine Hoffnung. Danke vielmals für das Gespräch, Adrian. Schön, dass du da bist.
Ich danke dir vielmals, Evelyn.
Und wenn ihr jetzt zugelassen habt und denkt, ihr braucht auch ein bisschen Resilienz und Optimismus, am 6. und 7. September findet unser RefLab Podcast Festival statt unter dem Titel «Alles wird gut». Ob das stimmt oder nicht, wie es ist, wenn es mal nicht gut wird und verschiedene Perspektiven aus Ethik, Politik, Theologie, Self-Care schauen wir an. Schaut euch das Festivalprogramm an auf reflabfestival.ch. Uns freut es, wenn ihr dort auch dabei seid und mitdiskutiert. Tschüss zusammen.